Ich will einige Verse mit euch anschauen aus dem ersten Petrusbrief. Petrus, der Apostel, schreibt an einige Gemeinden, Kapitel 5, die Verse 1 bis 9. 1. Petrus 5, 1 bis 9. Es geht nochmal ums Ältestenamt, aber auch nicht nur. Deshalb ist es jetzt nicht nur für einige wenige hier, sondern für uns alle. 1. Petrus 5, 1 bis 9. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund, nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, der Oberhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Desgleichen ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Amen. Also ein Wort unter Kollegen zunächst mal, Mitältester Petrus, an dich, Christian, an uns als Team, aber auch an die ganze Gemeinde. Petrus schreibt diesen Brief an Gemeinden, die unter Druck sind, die zum Teil Verfolgung erleben, und er macht ihnen Mut in dem Brief, standhaft zu sein. Haltet durch, es ist vielleicht manches schwierig, aber bleibt dran, und er stellt auch die Frage, wie muss denn Gemeinde aussehen? Wie muss das innere Leben von Gemeinde aussehen, damit sie unter Druck Bestand haben kann? Ich glaube, das ist ein Anliegen, was der Heilige Geist auch für uns heute hat, auch wenn wir Gott sei Dank keine Verfolgung leiden. Petrus spricht von drei Berufungen. Die erste gilt Einzelnen in der Gemeinde und Nummer 2 und 3 gelten jedem Christen, jeder Christin. Sie sind berufen zum Hirtendienst, berufen zur Demut und berufen zur Wachsamkeit. Also Berufung zum Hirtendienst. Wenn die Bibel über Leitungsaufgaben, Leitungsämter oder Dienste in der Gemeinde spricht, gebraucht sie manchmal die gleichen Worte, verschiedene Worte für die gleiche Sache. In der Apostelgeschichte haben wir eben gehört, in der Luther-Übersetzung Bischöfe, also Episkopos, das ist eigentlich der Aufseher. Da ist dann der Bischof draus, kann man ein Wort noch hören, vom Griechischen draus geworden. Der Älteste oder die Älteste, hier spricht er von dem Hirtendienst. Das lateinische Wort ist Pastor. Wiederum, das ist für das ganze Leitungsteam gemeint. In diesem Auftrag stehen wir zusammen, weidet die Herde Gottes, wie ein Hirte eben die Schafe weidet. Was macht ein Hirte? Ich war jetzt gerade in Wales im Urlaub, haben viele Schafe gesehen, ehrlich gesagt keine Hirten. Weiß nicht, wo die waren. Aber der Hirte, und da komme ich gleich nochmal drauf zurück, der Hirte führt die Herde auf einem guten Weg. Also wir sind ja nicht nur Schafe. Das ist ja nicht das einzige Bild, was die Bibel gebraucht für Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu, aber eben auch. Und in der Gemeinde ist wichtig, dass jeder den Heiligen Geist hat. Das ist die Gabe des neuen Bundes, sagen wir. Dass da nicht irgendwo ein einzelner Prophet auf dem Berg steht, sondern dass jeder und jede von Gott hören kann. Dass wir da auch im Austausch sind, dass jeder seinen Beitrag einbringen kann. Offenheit, Kritikfähigkeit ist überlebenswichtig für eine Gemeinde. Kritikfähigkeit hat ja zwei Seiten, dass ich Kritik annehmen kann in einer guten Weise und dass Kritik geben kann in einer guten Weise. Ich stelle fest, manche können das eine besser, manche das andere, manche nichts von beiden. Jeder Gläubige hat die Verantwortung, auch darauf hinzuweisen, wenn Gottes Wort als Basis verlassen wird. Also, ich will das sagen, wenn ich hier predige oder Matthias oder jemand anders, dann tun wir das natürlich. Es heißt mal, man soll das dann annehmen als Gottes Wort, natürlich in der Voraussetzung, dass es Gottes Wort ist. Und das muss eine mündige Gemeinde auch prüfen. Und Paulus schreibt in Galatern, wenn selbst ich oder irgendein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium predigt, der sei verflucht. Und da seid ihr als Gemeinde gefälligst gefragt, auch aufzustehen. Also bitte ich euch dringend drum. Ja? Wir haben keine Pläne in der Richtung, aber da muss Gemeinde aufstehen, ganz klar. Aber das andere gilt eben auch. Nicht jeder in der Gemeinde hat die Aufgabe, die Verantwortung, den Weg der Herde zu entscheiden. Sondern es gibt dann Leitungsaufgaben, wo jemand ein bisschen weiter guckt, überlegt, was sind die übernächsten Schritte, wo geht's hin? Und das ist wichtig für uns auch als Leitung, dass wir nicht nur Feuerwehr sind oder Müllabfuhr, also immer reagieren. Ja, da ist irgendwie was und da müssen wir wieder hin. Das war jetzt gerade in den letzten 3 Jahren, haben wir viel reagiert. Es gibt irgendwie wieder eine neue Verordnung. Was machen wir jetzt schon wieder? Wie stellen wir die Stühle jetzt und wer putzt sie ab und so weiter? Aber es ist wichtig, dass wir nach vorne schauen, dass wir auch nicht nur die Wünsche der Gemeinde 1:1 umsetzen, wozu haben wir euch denn, macht doch mal, das ist eigentlich nicht das biblische Bild von Gemeinde, sondern dass wir von Gott empfangen, von Gott hören und tatsächlich auch die Herde führen. Das ist hier mit drin, ja, die Herde führen und dann sorgt der Hirte aber auch dafür, dass die Herde gute Nahrung hat. Und das ist Teil dieser Richtung, wo man sie hinführt. Ja, wo gibt es denn Nahrung? Psalm 23. Ja? Er führet mich zum frischen Wasser, er weidet mich auf einer grünen Aue. Ein guter Hirte fragt, was braucht die Herde? Wo ist die Herde vielleicht mangelernährt? Wo ist ein Ausgleich nötig? Wo ist die Balance gefährdet? Wir haben jetzt dauernd nur Predigten gehört. Mach mal, mach mal, mach mal zum Beispiel. Vielleicht brauchen wir mal wieder eine andere Botschaft hier. Da ist gut, wenn da Hirten mit draufschauen. Und wir haben das eben schon gehört, ich habe es dir schon zugesagt aus Apostelgeschichte 20, habe Acht auf dich selbst. Es ist schon wichtig, wenn der Hirte sich selber auch nicht nur von Fertignahrung und Kartoffelchips ernährt. Ja, ich erinnere mich an die Geschichte von dem Arzt, der damals noch im Behandlungszimmer schon ein bisschen länger her Kette geraucht hat und dann immer irgendwelche Gesundheitsempfehlungen gegeben hat, ist nicht so glaubwürdig. Wir hatten so einen Suchtberatungslehrer an der Schule, ne? Der hat immer eine nach der anderen durchgezogen. Fragst du dich dann schon. Also egal wo, wenn du dich einbringst, wenn du gibst im Reich Gottes, wenn du irgendwo mitarbeitest, ist das wichtig, dass du nicht nur andere fütterst, sondern selber auch Nahrung aufnimmst. Dass du Zeit hast in der Begegnung mit Jesus. Dass du Zeit hast in seinem Wort. Und du merkst es irgendwann. Die anderen merken es vielleicht ein bisschen später, aber du merkst es vielleicht hoffentlich ein bisschen früher, wenn die Verbindung zu Jesus irgendwie eintrocknet. Und dass irgendwie du nur noch von Konserven lebst sozusagen, was Gott dir früher mal gesagt hat. Dann wird der Dienst auch zäh, neben allem anderen, was das für negative Folgen hat. Also Nahrung, nach Nahrung schauen, auch für mich selber. Und der Hirte, der muss auch die Herde vor Gefahren schützen. Und da muss man erstmal wissen, was die Herde denn bedroht, von innen oder von außen. Wir waren wandern im Urlaub und dann ist es wichtig, wenn man da der Hirte ist sozusagen für die eigene kleine Herde, dass man weiß, okay, wo ist es denn jetzt, wo könnte es denn heikel werden? Da, wenn es nass ist, es gibt ein Gewitter, zieht auf, Man sagt, ach, spannendes Schauspiel, ist doch schön, ich kletter mal auf den Baum, um es besser zu sehen. Das ist wichtig, dass ich Gefahren auch sehen kann, ne? Um dann zu reagieren. Also aus welcher Ecke könnte der Wolf kommen? Da brauchen wir offene Augen und Besonnenheit. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Also, Hirte führt die Herde, sorgt für Nahrung, für Schutz. Da könnte man jetzt zu einem ziemlich passiven Bild für die Schafe kommen. Ne? Der füttert mich hier, Rundumversorgung. Ich werde vor allem Dramen behütet und mit dem Löffel oder mit der Schnabeltasse gefüttert. Ist ja super. Und diese Erwartung gibt es manchmal auch bei Christen. So, ne, werde ich denn hier gut gefüttert in dieser Gemeinde? Ich sperre den Schnabel auf. Und dann, wenn das nicht so ist, dann ziehe ich halt weiter. Und manchmal sind es Leute, die längst für andere für Nahrung sorgen sollten. Wo ist das im Hebräerbrief, glaube ich? Ihr solltet längst Lehrer sein. Und ne, ihr braucht es noch, dass man euch das immer noch wieder, das kleine Einmaleins beibringt, sagt da der Autor. Wir haben als Gemeinde eine Berufung in diese Welt hinein. Wir sind ja nicht nur für uns selber da, dass wir es hier schön haben. Und ein Hirte in der Gemeinde Jesu, der sagt, füttern, schützen, das geht ja am einfachsten, wenn ich die Schafe einfach im Pferd lasse und abends so ein bisschen Futter über den Zaun schmeiße und ansonsten bleiben die da, da weiß ich, da kommt keines weg. Noch vielleicht ein Dach drauf oder so, dass da auch kein Greifvogel rein kann für die Lämmlein. Dieser Hirte hat seinen Job verfehlt, oder? Spannend dann, wenn du da in Wales unterwegs bist, weil die Schafe eben gerade nicht in irgendeinem kleinen Pferch sind, sondern irgendwo auf dem Berg. Ab und zu gibt es dann mal Gatter. Ja, die soll man dann beim Wandern wieder zumachen, schön, das kennt ihr vielleicht aus den Alpen. So, dass die nicht irgendwo die Klippe runterfallen. Da hat einer einen Zaun hingebaut, okay. Der gute Hirte, der Erzhirte, wie Petrus schreibt, das ist Jesus selbst, der geht uns ja voran. Aber er führt uns eben auch über Klippen und schmale Steige, weil er einen Auftrag für uns hat. Sehr interessant, Psalm 23 ist von der grünen Aue die Rede, aber auch vom dunklen Tal. Und da ist nicht die Frage, hey, wie bin ich denn hier reingekommen, das habe ich nicht bestellt, bitte ganz schnell wieder auf die grüne Wiese, sondern das Entscheidende ist, du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Also er ist da. Es geht manchmal auch über herausfordernde Wege. Wir wollen als Gemeinde auch was tun und uns herausfordern lassen. Ja? Also Epheser 4 ist von dem fünffältigen Dienst die Rede, von verschiedenen Dienstgaben, Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten. Und die Idee ist da nicht, oh prima, die machen das, dann ist das erledigt. Wir haben ja Leute hier im evangelistischen Dienst, ist ja super, dann müssen wir Leuten nicht von Jesus erzählen. Macht alles die Renate oder so. So läuft es nicht. Sondern diese Dienste sind dazu da, die anderen bereit zu machen, zuzurüsten zum Werk des Dienstes, schreibt Paulus in Epheser 4. Also keine saubere Sattpflege für die Schafe, sondern die Heiligen zuzurüsten für das Werk des Dienstes. Darum geht es. Dafür die Nahrung, dafür auch die Entscheidung, welcher Weg ist der richtige. Ja, nicht nur ist der total easy, sondern führt der uns denn dahin, wo Gott uns haben will. Das ist das Entscheidende. Petrus spricht nicht nur darüber, was die Ältesten tun sollen, sondern auch, wie sie es tun sollen. Ganz kurz, das gilt übrigens dann für alle Dienste in der Gemeinde, jetzt nicht nur hier für Gemeindeleitung. Das ist Vers 2, ne? Nicht gezwungen, sondern freiwillig. Also hier wird niemand zu was gezwungen. Ich habe Christian gefragt, er hat dann freiwillig nach Bedenkzeit Ja gesagt. Er hätte auch Nein sagen können. Wir wollen niemanden in Dienste hineinquatschen oder so mit schlechtem Gewissen manipulieren, ne? Sonst bist du der Letzte und so weiter. Das gibt es ja manchmal. Das ist uns ganz wichtig, dass man in Dienste, in Verantwortung freiwillig reinkommt und auch freiwillig wieder raus. Deshalb haben wir im Ältestenamt das auf 4 Jahre nicht begrenzt, aber eben dann diese Befristung, sodass man dann überlegen kann, okay, verlängere ich nochmal oder ist es jetzt erstmal nicht mehr dran und da komme ich auch gut wieder raus. Und wir sagen das auch in anderen Diensten. Wenn du den Dienst nicht von Herzen machst, dann lass uns drüber reden. Vielleicht kann man was ändern an den Umständen in deinem Dienst. Ne? Matthias hat das eingeführt. Diese Frage, was brauchst du, damit du deinen Dienst richtig gerne machst? Finde ich eine super Frage. Aber es kann auch ein Punkt sein, wo man merkt, okay, eigentlich bist du woanders vielleicht besser aufgehoben. Und dann helfen wir dir, da einen neuen Platz zu finden. Also wir wollen das Ganze in Freiheit machen. Nicht für Gewinn, sondern von Herzensgrund. Ist jetzt die Gefahr relativ gering in der Gemeinde, dass man das macht, um sich zu bereichern, einfach weil da nicht so viel zu holen ist, jetzt wenn es um Finanzen geht. Aber die Frage nach der Motivation, die dürfen wir uns immer wieder selber stellen. Warum mache ich das? Für die Bestätigung, für den Applaus, damit ich einen Posten habe, das kann es nicht sein. Da wurde ich bin ja ein gründlicher Leser der Oberhessischen Presse und da wurde irgendwo auf dem Dorf im Ostkreis wurden Leute im Vereinsvorstand oder sonst wie geehrt, 25 Jahre im Vorstand, irgendwie sowas. Und dann kam ein Leserbrief und irgendein älterer Herr, dem Namen nach zu urteilen, schrieb also extra einen Leserbrief, um sich zu beschweren. Er engagiere sich nun schon so viele Jahre und er habe noch nie da einen Dank erhalten und so weiter. Und denk so, okay, also wir wollen wertschätzend sein. Ja? Wir wollen Menschen sehen, die sich einbringen. Aber wenn das das ist, was dich antreibt, wird es nicht dich durchtragen. Also da muss ich mich auch immer wieder auf den Prüfstand stellen, vom Heiligen Geist durchleuchten lassen. Warum tue ich, was ich tue? Und gibt es ja diesen schönen Satz, Charakter ist, was du bist, wenn keiner zuguckt. Ne? Also da, wo du nicht vorne stehst, was ist in deinem Herzen? Schließlich nicht als Herren, sondern als Vorbilder, Vers 3. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Also, erstens, wir sind nicht die Herren, weil es gar nicht unsere Herde ist. Die gehört jemand anders. Apostelgeschichte 20, die ganze Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Das ist auch wichtig zu sehen. Ich weiß, als wir Gemeinde gegründet haben, ich habe mich so mit der Gemeinde identifiziert und dann geht jemand weg und das ist wie, wenn die Freundin Schluss macht oder also irgendwie ist es Drama. Und ich habe mir da eine Zeit lang verboten, von meiner Gemeinde zu reden, weil ich mich auf eine ungesunde Weise identifiziert habe. So mein Schatz, ja, my precious. So. Und da hat Jesus mich dann ein Stück freigemacht und dann konnte ich wieder anders von meiner Gemeinde reden, recht verstanden, ja. Ich sage, da sitzt meine Frau, ist das ja nicht mein Privatbesitz, sondern wir sind gemeinsam unterwegs. Und so sind wir als Gemeinde gemeinsam unterwegs. Aber sie gehört jemand anders. Sie gehört dem, der für sie mit seinem Blut bezahlt hat. Das ist gut und wichtig, auch als gerade wenn du in Leitung bist, dass du dich daran immer wieder erinnerst. Oder auch wenn du erwartest, dass alles für dich gemacht wird. Das ist wichtig, die Gemeinde ist ja nicht für dich da. Ja, kamen die Menschen zum Lobpreisteam, also nicht hier, sondern so, ja, und der Lobpreis hat mir heute nicht so viel gebracht, war irgendwie nicht so meins. Und sagt der Lobpreisleiter Fröhlicher, macht ja nichts, der war ja auch nicht für dich. Ja, wir singen ja nicht für dich die Lieder, sorry. Jesus ist der Herr der Gemeinde und er ist der selber zum Diener wurde. Er dreht die Hierarchiepyramide um. Ja, insofern bist du nicht aufgestiegen, sondern abgestiegen. Jesus sagt, wer unter euch groß sein will, der sei euer aller Diener. Es geht nicht um Macht oder Posten oder Einfluss, sondern um Dienst für Gott. Und dann sollen wir Vorbilder sein. Das kann einen ja erschrecken. Die Sache ist die, also das erinnere ich mich an mein Studium, manches habe ich mir gemerkt, ein Dozent hat immer wieder gesagt, ihr könnt euch nicht aussuchen, das gilt jetzt für alle, du kannst dir nicht aussuchen, ob du ein Vorbild bist für die Menschen um dich herum. Du kannst dir nur aussuchen, was für ein Vorbild du bist. Ja? Weil du bist in dem, wie du lebst, was du tust, bist du immer ein Vorbild. Du kannst halt auch ein schlechtes Vorbild sein oder du kannst ein gutes Vorbild sein. Anders gesagt, ne, für die Eltern, die wissen, dass es nützt nichts, die Kinder zu erziehen. Die machen einem sowieso alles nach. Also du prägst dann mit dem, wer du bist, wie du bist. Vorbild sein ist eine Herausforderung für mich. Ja, das stellt mich in Frage natürlich. Möchte ich denn, dass mir das einer mit nachmacht? Wenn ich müde und hungrig bin, will ich, dass meine Kinder lernen, so verhält man sich dann in so einer Situation? Häufig eher nicht. Die sagen mir dann eher, dass ich jetzt ein bisschen komisch bin. Das sind die Vorbilder für mich. Es geht dabei nicht um Perfektion. Ja, du kannst auch darin ein Vorbild sein, wie du mit deinen Fehlern, sogar mit deinem Scheitern umgehst. Das ist okay, der hat echt Mist gebaut. Darin ist er kein Vorbild. Aber er kam hinterher sofort, hat um Verzeihung gebeten. Okay, das ist cool. Ja, versteht ihr? Also auch darin kann ich ein Vorbild sein. Also, eine große Herausforderung mit einer großen Verheißung in diesem Hirtendienst. Die Verheißung haben wir in Vers 4. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, das ist niemand anders als Jesus, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Wow. Und die gute Nachricht nochmal für alle Hirten in der Gemeinde: Du bist zuallererst und zuletzt immer noch Schaf beim guten Hirten. Du musst nicht immer nur geben, sondern kannst empfangen. Okay, also da geht es darum, was sollen die Ältesten tun? Was ist jetzt mit dem Rest? Die gucken nur zu und verteilen Noten. Macht der Christian jetzt einen ordentlichen Job oder so? Nein, wir sind berufen zur Demut, alle miteinander. Petrus schreibt an die Jüngeren, also gemeint ist jetzt nicht unbedingt nach Alter, sondern im Gegensatz zu den Ältesten, ordnet euch unter. Und da habe ich eben ja schon mal drüber gesprochen. Es ist eine Herausforderung zu leiten und es ist eine andere Herausforderung, sich leiten zu lassen, dem anderen zu erlauben, mich zu leiten. Und übrigens, die Dinger hängen auch zusammen. Wenn du nicht imstande bist, dich leiten zu lassen, auch Leitung anzunehmen von anderen, dann solltest du niemals Leiter oder Leiterin werden. Ja, manche Leute gründen dann eine eigene Gemeinde, wo sie selber Leiter sind, weil sie mit ihrer Gemeindeleitung nicht klarkommen. Das ist der Tod im Topf, sage ich mal. Weil du dann deine ganzen Ungereimtheiten mitbringst. Und umgekehrt, deine Unterordnung wird schräg, wenn du nicht auch bereit bist, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, ich bin hier immer nur der, der folgt. Das ist nicht das, wozu wir berufen sind. Und das ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Ja, wenn du hier zur Gemeinde gehörst oder gehören willst. Wer Mitglied geworden ist, hat das sogar schon mal unterschrieben in diesem Aufnahmeformular. Das ist aber immer wieder eine neue Entscheidung. Ja, ich will wirklich auch der Leitung folgen. Ich arbeite mit ihr zusammen, ich bete für sie, ich bringe Kritik und Anregungen. Das ist da alles mit drin. Ja, wir wollen keinen Kadavergehorsam, das hilft keinem. Aber ich bin auch bereit, mich führen zu lassen. Und zwar nicht nur, wenn ich sowieso zufällig genauso entschieden hätte. Ja, dann ist ja leicht. Also der geht da lang, das finde ich auch gut. Okay, dann folge ich ihm. Aber ich wäre auch lang gegangen, wenn er nicht vorangegangen wäre. Ne? Ich kann Entscheidungen auch mittragen, das gehört dazu. Wie kann das gut gehen, wenn mehrere charakterstarke Personen zusammen sind? Petrus schreibt weiter in Vers 5. Also ordnet euch den Ältesten unter, alle aber miteinander, da sind die Ältesten mitgemeint, alle, ne? Haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das ist eine Aufgabe an die ganze Gemeinde. Was heißt Demut? So ein bisschen missverständlich heute. Demut heißt nicht Selbstentwertung. Ich krieche unterm Teppich rum oder so. Sondern Demut heißt, ich erkenne meine Grenzen vor Gott und den Platz, den Gott mir jetzt gegeben hat. Weil er mich so bedingungslos liebt, kann ich auch mal zurückstehen. Er muss nicht einen Leserbrief schreiben, wenn mir mal einer nicht Danke sagt. Ich muss nicht immer auf meine Kosten kommen. Haltet fest an der Demut. Wörtlich steht da sowas wie, seid umknotet oder knotet euch die Demut um. Vielleicht so wie eine Schürze. Ja, vielleicht fällt dir da eine Geschichte zu ein. Da war Petrus nämlich dabei, der das hier schreibt. Am letzten Abendmahl heißt es, Jesus wusste, dass er vom Vater kommt und zum Vater geht und dass alles vollendet ist. Und dann, wissen wir, Johannes 13. Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtet sich. Also eine Schürze, und dann fängt er an, den Jüngern die Füße zu waschen. Das war die Sklavenarbeit und kein anderer wollte die machen. Und jetzt fängt Jesus damit an. Er wusste, also er war bereit, diesen Dienst zu machen, sich da auch zu erniedrigen, weil er nicht für seinen Status kämpfen musste, weil er wusste, wer er war vor Gott. Wir würden sagen, wir wissen, wer wir in Christus sind, in der Verbindung mit ihm. Und dann muss ich nicht immer auf dem Podest stehen irgendwo. Petrus hat da erstmal ein Problem mit. Herr, solltest du mir die Füße waschen? Und Jesus antwortet, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Und das ist wieder so ein schönes Beispiel, wo eine Prophezeiung sich schon in der Bibel erfüllt. Denn dann lesen wir im 1. Petrusbrief, alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Er hat es verstanden. Er war, Petrus, wenn du ihn siehst, er war in diesem Statusding enorm drin. Und was ist mit dem und wer ist jetzt hier der Größte? Und so die ganzen Jünger, ne? Und er versteht was davon. Und er versteht, gerade wenn Gemeinde und auch noch Druck von außen hat, kann sie nur bestehen mit dieser Haltung. Wo es nicht drauf ankommt, wer groß rauskommt. Wer hat das gesagt? War das Harry Truman oder ein amerikanischer Präsident? Das erstaunlich ist, was eine Gruppe von Menschen erreichen kann, wenn es allen egal ist, who gets the credit, also wer dafür den Ruhm einheimst. Da musst du dir doch nicht die Butter vom Brot nehmen gegenseitig. Ja, wenn Gemeinde im Innern so ein Jahrmarkt von Eitelkeiten ist, dann kann sie nach außen nicht standhalten. Und dann sagt Petrus, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Das heißt, du kannst dir aussuchen, will ich Gott gegen mich haben oder als Rückenwind? Klingt jetzt nicht so eine komplizierte Entscheidung. Das ist ja schon scharf, was er sagt, aber bei dieser Stolzfalle geht es wirklich um Leben und Tod. Demut gegenüber dem Nächsten kann ich mir nur leisten, wenn sie aus der Demut vor Gott kommt. Wenn ich verstehe, wie ich vor Gott stehe, dann kann ich auch anderen gegenüber demütig sein. Und Petrus hat da eine interessante Konsequenz. Er sagt, seid demütig, demütigt euch, indem ihr, so kann man das hier verstehen, indem ihr eure Sorgen auf Gott werft. Sehr interessant, dass das gleich als nächstes kommt. Alle eure Sorge werft auf ihn. Warum ist das besonders demütig? Manche denken, es ist besonders demütig zu sagen, ach nee, Gott belaste ich lieber nicht mit meinem Kram, da muss ich schon selber mit klarkommen. Ich schaffe das schon selber oder ich schleppe die Sorgen halt mit mir rum, hat halt jeder sein Päckchen zu tragen oder was es so an Sprüchen gibt. Also darüber grübeln, schlaflose Nächte haben. Manche halten das für verantwortungsbewusst. Ich halte das für praktizierten Atheismus, weil ich so mit meiner Not umgehe, als gäbe es keinen Gott. Niemand kann diese Situation ändern oder niemand kann mich ändern. Überleg mal, was du damit sagst. Über Gott. Der ist ja dann bei niemand mit drin. Ne? Und es gibt so zwei Versuchungen, die sind gegenläufig. Und gerade da, wo du Verantwortung hast, kommen die auch durch. Das eine ist, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Ne? Yes, we can. Yo, wir schaffen das, sagen Barack, der Baumeister, und Bob, der Präsident, oder umgekehrt. Wortgleich, interessant. Ich weiß nicht, wer bei wem abgeschrieben hat. Oder die andere Alternative, die Sorgen fressen mich auf, das wird nie was. Das ist so Hochmut oder Verzweiflung. Und die Verzweiflung sagt ja auch, Gott ist zu klein. Und das Gegenmittel ist Vers 7. Alle eure Sorge werft auf ihn. Und beim Werfen, ich war nie sehr gut im Werfen. Ich glaube, ich habe bei Bundesjugendspielen mal einen Minusbetrag als Entfernung geworfen, weil ich den Ball nicht losgelassen habe rechtzeitig. Ich war immer stolz auf eine Teilnehmer, wenn ich eine Teilnehmerurkunde gekriegt habe. Aber so viel habe ich verstanden. Du musst das Ding loslassen. Alle eure Sorge werft auf ihn. Verzeiht mir, wenn ich das schon öfter gesagt habe. Heißt nicht, guck mal, Gott, was ich für Probleme habe. Und gut, dass wir darüber geredet haben. Und dann stecke ich mir die wieder ein. Sondern ich werfe sie, ich lasse sie bei ihm. Kümmer du dich doch drum, Gott. Das ist ein Ausdruck von Demut. Weil ich damit bekenne, ich krieg's nicht auf die Kette. Du musst es machen, Herr. Okay, zum Schluss, wir sind berufen zur Wachsamkeit. Das ist ja so ein Thema, was jetzt nicht so immer bei allen beliebt ist, bei ein paar Spezialisten dafür ganz besonders. Aber Petrus macht deutlich, wir stehen in einem Kampf. Und wenn wir das ignorieren oder verdrängen, haben wir schon verloren. Ja, wenn du nicht weißt, nochmal, du bist im Gebirge unterwegs und du kennst die Gefahren nicht, dann ist es sehr gefährlich. Du kannst auch die Gefahren sehen und die lähmen dich. Also meine Tante, die saß dann in den Alpen auf so einem Grat, wo man rüberlaufen musste und saß da so rittlings drauf und konnte nicht mehr vor oder zurück. Und das hat eine Weile gedauert, sie dann wieder zu peppeln, dass sie dann den Weg noch gegangen ist. Aber ich habe es jetzt gesehen, die Jungs springen da den Berg hoch und ich gucke da runter und gucke da runter. Und so, es braucht ein bisschen länger. Du musst die Gefahr aber wahrnehmen. Also da ist eine Herde irgendwo in der Ödnis, kampiert über Nacht. Ne? Es waren aber Hirten in der Nacht auf dem Felde. Und aus der Dunkelheit außerhalb des Lichtscheins glühen so Augen. Ich kenne sowas nur aus Filmen. Ne? Aber also überall ringsum glühen da so die Augen dich an. Und du ahnst, okay, die warten nur auf eine falsche Bewegung. Es gibt einen Feind, es gibt einen Widersacher. Den Verkläger der Brüder wird er auch genannt. Satan. Und wir müssen uns da im Klaren sein. Und das gehört eben zum Nüchternsein dazu. Der lauert darauf, Einzelne wegzuziehen, vom Glauben abzubringen oder wenigstens von der Gemeinschaft, aus der ihre Berufung rauszuhauen. Und wir haben nicht nur mit menschlichen Problemen oder Konflikten zu tun. Das ist wertvoll, das ist auch in der Ehe oder in der Gemeinde. Ja, wenn der andere komisch ist, das ist nicht, der ist nicht dein Feind. Sondern da ist jemand, der will Zwietracht säen und Chaos stiften, um die Gemeinde unwirksam zu machen. Und du hast in jeder Konfliktsituation die Möglichkeit, du kannst dem Satan mehr Raum geben. Du musst es aber nicht. Und Petrus sagt nicht, geratet in Panik, der Teufel will uns alle holen, sondern er sagt, seid nüchtern und wachsam. Also, kennt die Gefahr und dann, ja, der ist da, der sucht, wen er verschlinge, dem widersteht fest im Glauben. Ein klares Nein in Jesu Namen. Es gab den alten Smith Wigglesworth, ich weiß nicht, ob jemand den kennt noch, es war so ein Heilungsevangelist in England vor 120 Jahren, ganz krasser Typ. Und von dem wird erzählt, dass er lag nachts im Bett, wurde wach und der Teufel steht an seinem Bett. Gruselsituation. Und Smith Wigglesworth hätte gesagt, ach du bist es nur, hätte sich umgedreht und weitergeschlafen. Er wusste, wer in Christus ist. Er wusste, dass er sicher ist in Christus. Und konnte dann auch gelassen sein, aber er kannte den Kampf. Wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Wenn es Not gibt, ist das keine Ausnahmesituation, sondern durch solche Situationen hindurch bringt Jesus seine Gemeinde. Auch hier, unsere Ansgar Kirche in Marburg. Er ist der Herr der Gemeinde. Er ist der Erzhirte. Er ist der, der für uns sorgt. Er ist der, der uns schützt. Er ist der, der uns seinen Geist gibt. Ohne ihn können wir es nicht und müssen es nicht. Und mit ihm können wir weitergehen und können sehen, was Jesus in dieser Stadt tun will. Ich bin gespannt drauf, was wir in den nächsten Jahren erleben werden. Und Jesus, ja, wir sind nicht die, die selber bauen, sondern Jesus selbst sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Amen.